Ja, einen Hinweis möchte ich vorweg machen. Und zwar heute Abend hier in diesem Raum, 20 Uhr, gibt es einen Vortrag von Bernhard Waldenfels, dem Philosophen, mit dem ich viele Projekte auch schon zusammen gemacht habe. Von daher kann ich das sehr gut empfehlen, zur Phänomenologie des Fremden, der Erfahrung der Fremdheit. Heute Abend, 20 Uhr, hier in diesem Raum. Und zwar im Husserl-Kolloquium ist das, glaube ich. Ja, bisher habe ich ja über die beiden Gebiete gesprochen, das kriegerische und das religiöse Gebiet, das von Jünger einerseits und von Bloch andererseits nach dem Ersten Weltkrieg radikalisiert werden. Nochmal zur Erinnerung, vom 19. Jahrhundert aus gesehen war das eine Radikalisierung der beiden Gebiete, die der Entfaltung der Arbeitsgesellschaft, das heißt der Entfaltung des dritten bürgerlichen Standes und mir mit ihr verbundenen vierten Standes, proletarischen Standes, um den alten Begriff zu verwenden, die beiden Gebiete, die diese Entfaltung der Arbeitsgesellschaft gleichsam in Schach gehalten haben. Der Zusammenbruch der Welt des 19. Jahrhunderts im Ersten Weltkrieg war so gesehen eben die Bedingung der Radikalisierung gerade des kriegerischen und des religiösen Feldes. Nun, der Krieg ist 1919 zu Ende. Die revolutionären Kämpfe halten noch bis 1923 und wir haben jetzt für uns nach vorn gerichtet zu fragen, wie denn die gewonnenen Radikalisierungen sich in Bezug zur modernen Gesellschaft, so wie sie in Weimar gesehen wurde, in Bezug zu Phänomenen der modernen Gesellschaft sich darstellen. Zunächst einmal müssen wir feststellen, so geschwind wandeln sich Gesellschaften nicht. Das Bild der modernen Gesellschaft, über das die Radikalen verfügen, ist ein Bild, das sich eigentlich auf die letzten Jahre vor 1914 bezieht. Und das ist es in Erinnerung zu behalten, dass ja auch jene Interpretationsmuster noch nicht ganz verschwunden sind, die wir von Max Weber und Sigmund Freud kennen, die ich die Interpretationsmuster einer schwierigen Moderne genannt habe. Sie erinnern sich an Webers Polytheismus der vielen Götter, die relativ zueinander stehen. Dient man dem einen, kränkt man dem anderen Gott. Sie erinnern sich an Freuds Konzept des notwendigen Triebverzichts, um Kulturleistungen zustande zu bringen. Das waren ja Ansätze einer Interpretation der Moderne, in der eine Ambivalenz, eine Balance gehalten werden musste. Diesen Modernitätsauffassungen der Vorkriegszeit erteilen nun Jünger und Bloch eine radikale Absage. Lassen Sie mich mit Bloch beginnen. Bloch war Schüler des Soziologen Simmel, hatte ich Ihnen ja schon mal gesagt. Simmel, der ähnlich wie Max Weber auf der Notwendigkeit einer balancierenden Argumentation angesichts der modernen Gesellschaft insistiert hatte. Nun, Simmel, wie Weber auch, schwenkte 1914 in den deutsch-nationalen Patriotismus ein. Es gibt auch Kriegsschriften von Simmel. Dies führt dann zum Bruch zwischen dem Lehrer Simmel und dem Schüler Bloch. Und wichtig ist nun zu hören, wie Bloch diesen Bruch argumentiert, mit welchen Argumentationsfiguren er arbeitet. In einem späteren Interview erinnert sich Bloch noch einmal an Simmel und schreibt, ich zitiere, dass der Freund Bergsons, also des französischen Philosophen Bergson, der Liebhaber und Bewunderer der französischen Kultur, der französischen Küche und des französischen Weins den Krieg mitmachte und er, der Privatdozent mit dem Titel außerordentlicher Professor war, der als Jude niemals eine Stellung in Berlin bekam, dass selbst er kapitulierte, der Mann, der mir gesagt hatte, eine spätere Historie wird zwei große Unglückszeiten für Deutschland feststellen, die erste den 30-jährigen Krieg und die zweite Wilhelm II., dass er kapitulierte, das war mir unbegreiflich. Ich schrieb ihm einen Brief, Sie haben niemals eine definitive Antwort auf etwas gesucht. Niemals. Das Absolute war Ihnen vollkommen suspekt und verschlossen. Auch das Hinstreben zu einem Absoluten war ihnen verschlossen. Heil ihnen, nun haben sie es endlich gefunden. Das metaphysische Absolute ist für sie jetzt der deutsche Schützengraben. Zitat Ende. Ja, warum wurde Simmel Kriegsanhänger? Simmel, der doch der kosmopolitischen Moderne so sehr verhaftet war, das ist ja die implizite Frage Blochs. Und man könnte auch fragen, wieso kam dann Weber dazu? Wie kam Freud dazu, seine Libido den Mittelmächten zu schenken, wie er in einem Brief schrieb? Wichtig, die Blochsche Erklärung, nicht wahr? Sie haben niemals eine definitive Antwort auf etwas gesucht. An anderer Stelle geißelt Bloch Simmels, wie er sagt, prinzipiellen Relativismus. Simmel ist ein, wie er sagt, Vielleichtdenker. Also das Argument lautet, es sei diese Unentschiedenheit, diese Balanciertheit gewesen. Es fehlte der Bezug zum Absoluten, zum Definitiven, sogar das Hinstreben zum Absoluten fehlte. Und das fehlte ja auch in Webers Polytheismus, nicht? Es fehlt auch in der Ambivalenz der Freudschen Argumentation. Und dann eben Blochs Urteil, heil ihnen, nun haben sie es endlich gefunden. Das metaphysische Absolute ist für sie jetzt der deutsche Schützengraben. Und dahinter steckt ja die These, theoretische Haltungen gegenüber der modernen Gesellschaft, in denen definitive Antworten vermieden werden, in der Dinge relativiert werden, in der die Standpunktpluralität entfaltet wird, das sind Umgangsweisen mit der Moderne, die schließlich im deutschen Schützengraben gelandet sind. Dahinter steckt natürlich dann auch die These, hätte sich Simmel zuvor nicht dem Absoluten so verschlossen, dann wäre er eben nicht bei der Kriegerkaste gelandet. Ja, vielleicht lassen wir das zunächst mal so stehen, gehen wieder auf die andere Seite mit Ernst Jünger in diesen deutschen Schützengraben rein. Und auch bei Jünger findet sich eine Reflexion auf die moderne Gesellschaft der Vorkriegszeit statt. Und das liest sich so, ich zitiere, im Schoße versponnener Kultur lebten wir zusammen enger als Menschen zuvor, in Geschäfte und Lüste zersplittert, durch schimmernde Plätze und Untergrundschächte sausend, in Cafés vom Glanze der Spiegel umstellt, Straßen, Bänder farbigen Lichts, Bars voll schillernder Liköre, Konferenztische und der letzte Schrei, jede Stunde eine Neuigkeit, jeden Tag ein gelöstes Problem, jede Woche eine Sensation, eine große, überdröhnte Unzufriedenheit am Grund. Technisch noch produktiv standen wir mit Ben Akiba-Lächeln am Ende der Kunst. Ben Akiba muss ich vielleicht erklären. Ben Akiba, jüdischer Schriftsteller, die erste Talmud-Sammlung hat er gemacht, ungefähr 100 nach Christi Geburt, wurde dann beim Aufstand der Juden bei Bar Kochba ermordet. Warum lächelt Ben Akiba oder was ist das Ben Akiba-Lächeln? Der jüdische Gelehrte, er lächelt, weil er das Paradies der mystischen Spekulation heil betreten hat und vor allem auch heil wieder rausgekommen ist. Und das ist selten, so etwas. Also, darauf bezieht er sich hier, nicht technisch noch produktiv, sagt Jünger, standen wir mit Ben Akiba-Lächeln am Ende der Kunst, hatten die Welträtsel gelöst oder glaubten uns auf dem besten Wege dazu. Der Kristallisationspunkt war schier erreicht, der Übermensch nahe herbeigekommen. So lebten wir dahin und waren stolz darauf. Als Söhnen einer vom Stoffe berauschten Zeit schienen Fortschritt und Vollendung, die Maschine, der Gottähnlichkeitsschlüssel, Fernrohr und Mikroskop, Organe der Erkenntnis. Doch unter immer glänzender polierter Schale, unter allen Gewändern, mit denen wir uns wie Zauberkünstler behingen, blieben wir nackt und roh wie die Menschen des Waldes und der Steppe. Das zeigte sich, als der Krieg die Gemeinschaft Europas zerriss, als wir hinter Fahnen und Symbolen, über die mancher längst ungläubig gelächelt, uns gegenüberstellten zu uralter Entscheidung. Da entschädigte sich der Mensch in rauschender Orgie für alles Versäumte, da wurden seine Triebe schon zu lange durch die Gesellschaft und ihre Gesetze gedämmt, wieder das Einzige und Heilige und die letzte Vernunft. Und alles, was das Hirn im Laufe der Jahrhunderte in immer schärfere Formen gestaltet hatte, diente nur dazu, die Wucht der Faust ins Ungemessene zu steigern. Zitat Ende. Also das ist Ernst Jünger jetzt. Nicht Simmel, aber auch eine bestechende Beschreibung des Relativismus der Moderne. Jede Stunde eine Neuigkeit, viele Menschen in Geschäfte, Lüste zersplittert, Vielfalt der Lebensformen, ja, aber mit Freud gedacht, und das haben Sie ja gehört, darunter nackt und roh, wie die Menschen des Waldes und der Steppe. Es gibt einen atavistischen Triebuntergrund. Der Krieg entfesselt dies, so die Interpretation. Die Triebe werden wieder das Einzige und Heilige. Ja, man könnte sagen, wie es eine Beziehung zwischen Bloch und Weber gibt, eine zwischen Jünger und Freud. Man könnte sagen, Jünger bringt gegen die moderne Kultur, wie sie Freud auffasste, eben jenen dunklen Triebhintergrund als einzig wahren Bezugspunkt ins Spiel. Für Jünger gleicht die moderne Kultur einem gigantischen Turmbau. In der Kulturarbeit werden die Triebe des Menschen zivilisiert, wie bei Freud auch, aber Jünger wertet dies nicht als einen Prozess der endgültigen Entfernung des Menschen von seinen authentischen Quellen. Er schreibt, ich zitiere, zwar hat sich das wilde, brutale, die grelle Farbe der Triebe geglättet, geschliffen, gedämpft in den Jahrtausenden, in denen die Gesellschaft die jähen Begierden und Lüste gezäumt. Zwar hat die zunehmende Verfeinerung ihn geklärt und veredelt, doch immer noch schläft das Tierische auf dem Grunde seines Seins. Noch immer ist viel Tier in ihm, schlummernd auf den bequemen, gewirkten Teppichen einer polierten, gefeilten und geräuschlos ineinandergreifenden Zivilisation, verhüllt in Gewohnheit und gefällige Formen. Doch wenn des Lebens Wellenkurve zur roten Linie des Primitiven zurückschwingt, fällt die Maskierung nackt. Wie je bricht er hervor, der Urmensch, der Höhlensiedler, in der ganzen Unbändigkeit seiner entfesselten Triebe, von Hunger zerrissen, in der keuchenden Verschlingung der Geschlechter, in der Begegnung auf Leben und Tod ist er immer der Alte. Zitat Ende. Vielleicht lassen wir das einfach auch erstmal so stehen und wechseln sozusagen wieder die Front, wieder die Seite, nicht? Wechseln wieder zu Bloch und fragen, wie denn die Kritik der Moderne nun bei Bloch formuliert wird. Und wir kennen den Bezugspunkt, das haben wir entwickelt. Der Bezugspunkt ist eben die Unbedingtheit des Willens zum Überhaupt, wie er im Münzerbuch sagt. Und diese Münzerschrift schließt nun mit den Worten, ich zitiere, hoch scheint über die Trümmer und zerbrochenen Kultursphären dieser Welt der Geist unverstellter Utopie herein. Derart also vereinigen sich endlich Marxismus und Traum des Unbedingten im gleichen Feldzugsplan als Kraft der Fahrt und Ende aller Umwelt, in der der Mensch ein gedrücktes, ein verächtliches, ein verschollenes Wesen war, als Umbau des Sterns Erde und Berufung, Schöpfung, Erzwingung des Reichs. Münzer mit allen Chiliasten bleibt Rufer in dieser stürmischen Pilgerfahrt. Jetzt muss Reichszeit werden. Sie wissen, was das heißt, nicht? Dorthin geht die Strahlung unseres nie entsagenden, unenttäuschten Geistes. Wir haben genug Weltgeschichte gehabt. Es war auch genug, zu viel, viel zu viel Form, Polis, Blendwerk, Absperrung durch Kultur, offen regt sich ein anderes, ein unwiderstehliches Leben, der enge Hintergrund der Geschichtsbühne, Polisbühne, Kulturbühne entweicht, Seele, Tiefe, über allem ausgespannter Traumhimmel, gestirnt vom Boden bis zum Scheitel, scheint herein. Zitat Ende. Mir kommt es, wenn ich das vorlese, auch ein bisschen auf die Anklänge an, die Sie hören. Das liegt nah beieinander, aber ist doch ganz anders. So sehr Bloch auch die absolute Metaphysik des Schützengrabens ablehnt, seine Kritik hätte Ernst Jünger ja durchaus unterschreiben können. Wir haben genug Weltgeschichte gehabt. Zu viel Form, Polis, Blendwerk, Absperrung durch Kultur. Jünger würde sagen, also recht so, lieber Ernst, nicht wahr? Wir schlummerten auf den bequem gewirkten Teppichen der einer polierten, gefeilten, geräuschlos ineinandergreifenden Zivilisation. Da ist eine Gemeinsamkeit in der Kritik der Moderne. Und sie sind sich darin einig, dass der Bezugspunkt der Kritik, die geäußert wird, absolute Qualitäten haben muss. Absolut. Etwas Uraltes, Ewiges wird bemüht, etwas, das ganz am Anfang steht oder etwas, was sich als dauernder Unterstrom, als unterirdische Kraft erhalten hat, etwas, das jetzt eben sein Recht behauptet. Das ist bei Jünger, dieses Absolute ist eben der Urmensch in seiner ganzen Unbändigkeit, seiner entfesselten Triebe, eben das Tierische, nenne ich das abgekürzt mit Jünger. Bei Bloch ist es was anderes. Es ist die Strahlung unseres nie entsagenden, unenttäuschten Geistes, das zentrale Licht, das endlich gefundene überhaupt der Seelen, sagt er im Geist der Utopie. Das heißt, es ist eine ja geradezu von allem Tierischen gereinigte Geistlichkeit. Und von diesen beiden, wenn man so will, absoluten Enden her gesehen, von Jüngers Urmensch und Blochs, wie er sagt, transkosmologischer Unsterblichkeit der Seelen, also vor Jüngers absolutem Tier und Blochs absolutem Geist, erscheint eben die moderne Gesellschaft als eine ja gerade diese Absolutheiten missachtende Einrichtung. Ja, viele Autoren heute haben ja immer erhebliche Probleme damit, nun zu erklären, wieso einerseits Rechtsradikale und Linksradikale in der Kritik der modernen Gesellschaft so unendlich viele parallele Formulierungen aufweisen und dennoch natürlich alle Versuche scheitern, sie unter einem einheitlichen Begriff, Totalitarismus hat man es nach lange genannt, das zusammenzudenken. Das ist eine ewige Debatte, die sich ja bis zum Schwarzbuch des Kommunismus, dann natürlich der Historikerstreit zwischen Habermas und Nolte um die Einmaligkeit des Holocaust oder seine Vergleichbarkeit mit dem Archipel Gulag hinzieht, ja bis zu Götz Alis jetzt erschienenem Buch über den Vergleich von 33ern und 68ern, zieht sich dahin, ich hatte ja hier mit Götz Ali eine Diskussion in Freiburg. Meine Antwort auf sein Buch finden Sie jetzt auch im Online gestellt, und zwar unter im Perlentaucher ist das erschienen. Perlentaucher lohnt sich schon mal reinzugucken. Es sind Fischer, die tauchen nach Perlen im Internet. Ja, in dieser ganzen Debatte, die ja bis heute läuft und die wahrscheinlich auch noch Jahre weiterläuft, weil es auch einfach so spannend ist, denke ich, fehlt es meines Erachtens an einer Reflexion über die Quellen des theoretischen Radikalismus. Das ist ein bisschen auch die Zielrichtung dessen, was ich Ihnen in diesem Semester entwickeln möchte. Solange man sozusagen an der These eines allgemeinen Radikalismus oder Extremismus festhält, grob gesagt rechts gleich links, das Weltkind in der Mitte, kommt man ebenso wenig weiter, wie wenn man die Augen und Ohren vor den Parallelen verschließend nun eine untadelige Reinheit der linken oder der rechten Tradition in Deutschland beweisen möchte. Die Analyse von Jünger und Bloch, und das sind ja zwei Symbolgestalten der Rechten bzw. der Linken in Deutschland, diese Analyse kann uns eben lehren, dass es ja zunächst mal zwei Quellen des Radikalismus gibt, beide absolut und beide absolut verschieden. Gefordert wird entweder die Anerkennung des atavistischen Blut- und Geschlechtsgrundes, der schieren Körperlichkeit, der Macht des Bios, und auf der anderen Seite die Anerkennung des ewigen Lichts, der höchsten Rationalität, des messianischen Weltfinales. Und dieses Entweder-Oder ist eben nicht gleichzusetzen, Könnte jemand die Tür noch mal zumachen? Vielleicht? Ja? Prima, Dankeschön. Das ist, wie gesagt, nicht gleichzusetzen, aber beide, auch natürlich gegeneinander antagonistischen Radikalismen, haben nur eine Welt, in der sie leben. Und diese eine Welt ist die moderne Gesellschaft, um dessen Interpretation und Verständnis und Kritik sie sich ja bemühen. Und die moderne Gesellschaft im Lichte dieser beiden Radikalismen ist eben das, was den Titel unserer Veranstaltung in diesem Sommersemester macht, ist eine ungeliebte Moderne. Und warum ist sie eigentlich ungeliebt? Sie ist ungeliebt, weil in ihr weder die Absolutheit des Bios noch die Absolutheit des ewigen Geistes eine Chance hat. Kurz gesagt, die moderne Gesellschaft hat eben überhaupt kein Zentrum. Oder auf meine erste Stunde zurückzugeben, die Wurzeln, das sind Rhizome. Ja, ich will diese Ungeliebtheit der Moderne Ihnen noch etwas vorführen, gleichsam im Wechsel von Jünger zu Bloch und von Bloch zu Jünger. Wenn Sie so wollen, einen montierten Dialog, den man gut mit verteilten Rollen lesen könnte, aus Teilen aus Geist der Utopie von Jünger und, jetzt schmeiße ich Sie selbst durcheinander, Geist der Utopie von Bloch und von Jünger, die Schrift Der Kampf als inneres Erlebnis, die Angabe haben Sie bei den Literaturhinweisen. Ja, Ernst Jünger ist alt geworden, das ist er am 100. Geburtstag, ist 103 Jahre alt geworden, 100. Geburtstag, und Sie sehen, trotz aller Anti-Raucher-Kampagnen, Helmut Schmidt und Ernst Jünger haben da eine andere Auffassung. Ne? Und den Ernst Bloch, wie kriegen wir den hin, legen wir nochmal so daneben, dass Sie sich diesen Dialog auch vorstellen können. Ja, also, Bloch. Noch nichts hat sich geschieden. Wir suchen nach dem deutschen Menschen. Sie sind ausgiebig verschwunden, auch dort, wo man nicht rechenhaft wurde. Wir reden nicht vom Händler. Der ist abgetan. Nicht tatsächlich natürlich, im Gegenteil, aber es hat keinen Zweck, gedanklich über ihn zu reden. Hier wächst nur die Faust desto kräftiger von unten herauf, je kümmerlich, schlauer und armselig geriebener sich der Kaufmann ausweitet. Heute werden wir dafür wahrscheinlich Banker sagen oder sowas ähnliches. Ne? In diesem Gestus. Ja. Jünger. Alt sind wir geworden und bequem wie Greise. Verbrechen wurde es, mehr zu sein oder zu haben als die anderen. Da wir der starken Räusche entwöhnt sind, wurden Macht und Männer uns zum Greuel. Masse und Gleichheit heißen unsere neuen Götter. Kann die Masse nicht werden wie die wenigen, so sollen die wenigen doch werden wie die Masse. Politik, Drama, Künstler, Café, Lackschuh, Plakate, Zeitung, Moral, Europa von morgen, Welt von übermorgen, donnernde Masse. Zu dicht hocken wir aufeinander, schrotende Mühlsteine sind unsere großen Städte, Sturzbäche, die uns wie Kiesel aneinander zerschleifen. Bloch. Aber darüber sieht's gemischt und sonderbar aus. Fast nichts kocht hier im eigenen Saft. Es ist schmerzlich zu sehen, wie weithin alle freier gewordenen jungen Menschen versagen. Also dieses Klagelied über Sie, das ist schon älter, wie Sie merken. Ne? Er sagt dann weiter, das Bloch, das Volk ist klanglos und seine geistigeren Menschen sind snobistisch und instinktlos geworden. So ist es der bleicheste Misswachs, der, wenn nicht regiert, so doch vom Ressentiment erfüllten Durchschnitt, den Ressentiment erfüllten Durchschnitt bildet. Sie wissen nicht, womit sie die Blöße ihrer melancholischen Leere verdecken sollten. Jünger, am Nachmittag gehe ich wieder in die Stadt, vom erwachenden Treiben umflutet. Mit der geschärften Witterung des Großstädters durchschreite ich den Trubel, während das Hirn leicht und präzise die Überfülle wechselnder Bilder zerschrotet. Schaufenster, Buchhandlungen, stampfende Straßenbahnen, Automobile, deutsche, französische, flämische, satzfesten Frauen, trotz völkertrennender Welle immer noch von den Einflüssen der Stadt Paris umwiegt. Das alles trifft und vereint sich zu einem strahlenden, tausendarmigen Gebilde des Lebens. Und diese Flut verschiedenster Beziehungen zum Sein wirft ihre Wellen mir umso stärker entgegen, als ich noch vor 24 Stunden ganz der Urmensch war, der in Höhlen haust und um das nackte Leben kämpft. Da fühle ich, dass Dasein Rausch ist und Leben, wildes, tolles Leben, heißes Leben, ein brünstiges Gebet. Ich muss mich äußern um jeden Preis, damit ich nicht erschauernd erkenne, ich lebe, noch lebe ich. Bloch, so verzerren Sie das Echte früher, als es schon da ist. Ein telepathischer Diebstahl. So greifen Sie zum zweifarbigen Tuch von Innigkeit und Strenge, eine gefährliche Fälschung der Echtheit und karikaturistische Verzeichnung der Wege. Denn wo man Sie nirgends gerufen hat, setzen Sie sich wie Fliegen an den Tisch. Sie werden von dem gestärkt, das Sie töten sollte. Sie machen alles wieder gemütlich, besprechbar und phrasenhaft, was doch aktiv Urerlebnis sein sollte. Jünger, wie feindlich das alles ist. Der Raum zergleitet in kahle Unendlichkeit und ich empfinde mich als winziges Atom von tückischen Gewalten rastlos umhergewirbelt. Ja, Bloch, wer lange wartet und nun plötzlich von dem Trommelwirbel in der Ferne, von dem raschen Näherkommen der Musik, dem Auftauchen der Fahnen und Feldzeichen erschüttert wird, dem kann das Anschwellen und der zeitliche Verlauf nichts als Mittel sein und nur insofern die Reize einer ungewollten Regie enthüllen, als hier ein großes Ereignis im Anmarsch ist. Die lange Zeit des Wartens durch die ein großes Ereignis im Anmarsch ist, das die lange Zeit des Wartens durch den Blitz der Erfüllung sprengt. Nichts ist matter, als auf jede beliebigere Koketterie des Lebens einzugehen, und nichts liegt gerade dem feurigen, affektvollen, zielhaften Menschen näher, als den zunächst grundlosen Elan endlich zur Farbe, zur Konfession zu zwingen. Ich lasse jetzt einiges weg, können wir lange machen. Ja, vielleicht noch eine Medienreflexion, das könnte interessant sein. Jünger, zu hart ist das Leben. Haben wir nicht unser Flimmerleben, Sie wissen, damals flimmerten die Bilder noch auf der Leinwand, wie schön geräuschlos da alles gleitet. Man hockt im Polster und alle Länder, alle Abenteuer schwimmen durchs Hirn, leicht und gestaltig wie ein Opiumtraum. Bloch, Sie ermatten den Geist, dessen einzige Sendung es werden sollte, tätig zu sein, Tiefe zu proklamieren, Sie reiten alles zu Tode. Die Schwätzer und Industrieritter, die Waschzettelgrößen, Agenten und Literaturmacher dieser Zeit mit gleichem schnellem amüsiersüchtigen Verbrauch. Und wie vor kurzem der Gedanke der Freiheit, so wird auch bald das Geheimnis der Gebundenheit ausgesogen sein von der unüberbietbaren Trivialisierungskraft dieser Zeit. Merken, da ist auch eine Medienkritik drin, die Sie natürlich in anderen Worten heute wiederfinden. Und dann die Reaktion darauf, Jünger, die Vollendung. Das ist der springende Punkt. Scharfe Durchdringung bis an die Ränder des Vermögens, Gestaltung des Gegebenen in die eigene Form. Vollendet. In diesem Sinne vom Standpunkt der Front erschien nur einer, der Landsknecht. Bloch. Der Wunsch baut auf, schafft Wirkliches. Wir allein sind die Gärtner des geheimnisvollsten Baums, der wachsen soll. Es hilft dazu, die andauernde Traumkonzentration auf sich selbst, auf ein reineres, höheres Leben, auf das Innewerden, Hellwerden, auf die Erlösung von Bosheit, Leere, Tod und Rätsel, auf die Gemeinschaft mit den Heiligen, auf die Wendung aller Dinge zum Paradies, immer und überall. Die Apokalypse ist das a priori aller Politik und Kultur, die sich lohnt, so zu heißen. Ja, und vielleicht noch zwei Sachen, Jünger. Betrachten wir eine Kultur oder ihren lebendigen Träger, das Volk als ständig wachsende Kugel, so ist der Wille, der unbedingte und rücksichtslose Wille zu wahren und zu mehren, das heißt der Wille zum Kampf, das magnetische Zentrum, durch das ihre Struktur gefestigt wird. Verliert dieses Zentrum seine Kraft, so muss sie in Atome zerrieseln. Das ist ein Satz über die moderne Gesellschaft. Und Bloch, jedes Buch in seinem Gesolltsein, in seinem A priori, die Kraft dieses Utopiebuchs, also das schreibt er am Ende von Geist der Utopie, möchte zuletzt wie zwei Hände sein, die eine Schale umspannen, wie zwei politische Hände, die die gewonnene Schale zum Ende tragen, gefüllt mit dem Trank der Selbstbegegnungen und der Musik als den Sprengpulvern der Welt und den tropischen Essenzen des Ziels hoch emporgehoben zu Gott. Nur derart ist das an sich nutzlose, anarchische, allzu objektivhafte, literaturhafte der geistigen Gebilde überhaupt in den Rahmen, ins Relief zu bringen, vermittels eines geschichtlich-theologischen Hintergrunds, der allem, was Menschen über sich an Werken erschaffen, Fluss, Strom, Richtung, Heilswert und metaphysischen Ort zuweisen lässt, den Ort einer anderen Probe, einer ruhelosen Mobilmachung, den Ort der echten sozialistischen Ideologie, den Ort des großen Feldzugsplans der Zivilisation und Kultur, gerichtet gegen die menschliche Gemeinheit, gegen die alles durcheinanderschleifende Unordnung der Welt, gegen die kalte Teufelsfaust des Misslingens, des Zerstörungsdämons und derart gegen, zugunsten des drohenden Problems der Apokalypse. Hier fließen alle Nebenflüsse in das letzthinnige Hauptsystem. Doppelpunkt, die Seele, der Messias, die Apokalypse sind das A priori aller Politik und Kultur. Mehrfach hat er diese Formulierung im Geist der Utopie aufgefasst. Ja, versuchen wir ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Was ist eigentlich das Problem der modernen Gesellschaft? Sind es immer wieder Formulierungen der Zusammenhanglosigkeit. Da zerrieselt etwas. Es zerrieselt. Die moderne Gesellschaft ist desorganisiert. Woran fehlt es? Es fehlt ihr an, ja, das Exzellenzcluster in Konstanz heißt, kulturelle Grundlagen der Integration. Nicht? Daran fehlt es. Es fehlt an einer fundamentalen Integration. Das ist das große Defizit der modernen Gesellschaft. Die moderne Gesellschaft hat ein Integrationsdefizit. Das ist überhaupt der Mangel, der zentrale Mangel, der hier diagnostiziert wird. Und die Frage bei beiden lautet ja, wie kann eigentlich eine fundamentale Integration der modernen Gesellschaft geschaffen werden? Das ist eine Formfrage. Welche Form kann überhaupt diese moderne Gesellschaft erhalten? Eine Form, die das Zerrieseln verhindert, beseitigt. Und nun haben wir im Auge zu behalten, dass Jünger und Bloch ja völlig verschiedene Bereiche radikalisieren. Bloch das Religiöse, Jünger das Kriegerische. Und man müsste mal einen Moment nachdenken, nicht, welche Formen sind hier denkbar, wenn man von diesen Gebieten her denkt. Die moderne Gesellschaft, das ist eine Massengesellschaft, das ist ja auch bei beiden moniert worden, für beide eine Masse im Chaos, eine Masse aus vereinzelten, ja heute idealisieren wir das natürlich etwas, sagen individualisierten Atomen. Und wenn Sie einen Moment nachdenken, so wird Ihnen es nicht allzu schwer fallen, die möglichen Formen und Formtypen zu nennen, die hier überhaupt in Frage kommen. Massenorganisation im Bereich radikalisierter Kriegerfunktionen. Was ist das? Bei Jünger heißt es lakonisch, ich zitiere, es gibt nur eine Masse, die nicht lächerlich wirkt, das Heer. Klar, nicht? Das Heer. Das ist sozusagen die Form bei Jünger, mit der es gelingen kann, der modernen Gesellschaft einen integralen Zusammenhang zu garantieren. Ja, und wenn man verstehen will, meine Damen und Herren, woher denn diese Liebe zum großen Aufmarsch kommt, zur totalen Mobilmachung, wie ein Aufsatz von 1932 von Jünger heißt, dann ist es wichtig zu wissen, dass das Heer ein Problem löst, nämlich das Problem der Integration moderner Gesellschaft. Das soll es lösen. In dem Roman Feuer und Blut, aus dem ich ja schon einiges Ihnen vorgelesen habe, findet sich eine Beschreibung dieser Formierung von Massen, sozusagen eine militärisch formierte Gesellschaft. Da heißt es, ich zitiere, an der Einmündung des Feldweges machten wir Halt, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Und nun nehmen wir als unbeachtete Zuschauer eine düstere Parade ab, den Triumphzug eines tödlichen Willens, in dem die schreckliche Tiefe der Macht sich offenbart. Hier zieht es schweigend und unaufhaltsam vorbei, in Umrissen von der Dunkelheit fast aufgelöst, sodass nur noch eine Bewegung, ein Wille vorhanden scheint. Es hängt über der Erde wie eine mächtige Faust, die die Massen vorwärts stößt. Diese aufgeschlossenen Kolonnen von Fußvolk, unpersönlich, ohne Lachen, ohne Gesang, durch den Aufschlag der genagelten Stiefel und das Klirren der Gewehre an den Helmen, in eine brausende, stählerne Wolke gehüllt, Minenwerfer, Scharfschütze und jetzt, also zwei Seiten lasse ich jetzt weg auf Schilderung jetzt dieser ganzen Gerätschaften von Mörsern und so weiter, Todestechnik erspare ich Ihnen. Ja, dann heißt es nach dieser ganzen Parade, Resümee, hier ziehen wir in unseren eigensten Formen zur Schlacht, um neue, bündige Siegel einzudrücken in das flüssige Wachs der Welt. Eine Lücke im grauen Heerwurm tut sich auf, wir schwenken ein, um im großen Sinn und in der großen Einheit unterzugehen. Nicht wahr? So soll eigentlich die moderne Gesellschaft sein und so kann eben verhindert werden, dass diese Atome zerrieseln. So kann auch die höchste Steigerung des Subjekterlebens erreicht werden und die soziale Integration zugleich. Denn es ist ja nicht bloß Konformismus bei Ernst Jünger, sondern wenn Sie sich an die turmhohe Wand aus Feuer und Stahl erinnern, es ist ja auch eine Subjektivitätssteigerung. Es geht um den Kampf als inneres Erlebnis. Die bürgerliche Stadt kann das nicht leisten. Die bürgerliche Industrie kann das auch nicht leisten. Auch die alte militaristische Standeskultur, die bei Jakob Wassermann im Roman mit diesen Duellierkulten, das kann das auch nicht. Jünger schreibt, um Energien von solchem Ausmaß zu entfalten, genügt es nicht mehr, den Schwertarm zu rüsten. Es ist eine Rüstung bis ins innerste Mark, bis in den feinsten Lebensnerv erforderlich. Sie zu verwirklichen, ist die Aufgabe der totalen Mobilmachung, eines Aktes, durch den das weit verzweigte und vielfach geäderte Stromnetz des modernen Lebens durch einen einzigen Griff am Schaltbrett dem großen Strom kriegerischer Energie zugeleitet wird. Also, das ist sozusagen die Vision. Er hat ja Visionen auch. Ne? Die Vision, wie das Integrationsproblem der modernen Gesellschaft geleistet wird. 20er Jahre, 20. Jahrhundert. Das ist die Form der Massensorganisation, die eben nicht lächerlich wird. Nicht lächerlich wird. Und Bloch? Welche Form muss die moderne Gesellschaft annehmen, wenn die Apokalypse das a priori aller Politik und Kultur ist? Ein Einstiegspunkt im Bereich der Arbeitswelt, der Ökonomie zu suchen, traditionell marxistischer Art, arbeitsgesellschaftlicher Art, das reicht überhaupt nicht aus. Bloch schreibt, ich zitiere, nichts könnte falscher sein als die bloße planmäßige Regelung des Konsums oder auch der Erzeugung mit der sozialisierten Gesellschaft zu verwechseln. Staatliche Organisationsform ist für die fundamentale Integration der modernen Gesellschaft völlig unzureichend. Bloch denkt an ganz andere Formen. Er schreibt, ich zitiere, wenn endgültig gesprochen werden soll, so bedeutet der begriffene Staat schlechterdings nichts anderes als einen relativ stillstehenden Ausschnitt aus der Wirtschafts-, gegenwärtig Militär-, späterhin der Verwaltungsgeschichte, der auf keiner dieser Stufen irgendetwas Selbstständiges, Geistiges enthält, sondern der in dem entwirrenden und reibungslosen Funktionieren seiner inmitten ins unlogische Leben gesetzten Ordnungsmethode das einzige Recht, die einzige völlig reflexive negative Logik, die ewige Notstaatslogik besitzt, unterhalb der Individuen und Nationen diesen zuliebe ganz und gar ohne eigene Metaphysik existieren. Ewig lange Sätze wieder, ne? Und dann fährt er fort, denn das andere, der Geiststaat oder Vernunftstaat hat auch andere Mittel und Konnexe und ist dem Problem nach Kirche. Zitiere Ende. Also die Mittel und die Konnexe, an die zu denken ist, wenn das Chaos der modernen Gesellschaft organisiert werden soll, sind so Bloch dem Problem nach Kirche. Die Kirche, die Gemeinde, das ist die Organisationsform, die der auseinanderfallenden Moderne ihre integrale Form geben könnte. Und ohne das Modell der Kirche bleibt die Reform des Wirtschaftslebens so Bloch geistlos. Er schreibt, ich zitiere, so nur mag sich die genaueste wirtschaftstheoretische Orientierung und Nüchternheit mit der politischen Mystik verbinden und von ihr aus legitimieren. Sie nimmt alles erbärmlich Störende hinweg, um es unter Aufhebung der wirtschaftlichen Privatsphäre, einer genossenschaftlichen Güterzeugung, einer Gesamtwirtschaft, der menschlichen Sozietät zu übergeben. Aber sie lässt dafür das Leid, die Sorge und die ganze sozial unaufhebbare Problematik der Seele stärker als jemals hervortreten, um sie den großen übermenschlichen, überirdisch eingesetzten Gnadenmitteln der Kirche, der notwendig und a priori nach dem Sozialismus gesetzten Kirche zu verbinden. Denn es gibt letzthin nichts unter allen Dingen zu bedenken, als die Seele, das noch verhüllte innere Wesen, das erste, letzte und freieste, einzig metaphysische und allerrealste der Welt. Ihr zugunsten ist die Gesellschaft klare Hilfe auf dem Weg, Entlastung und wohlberuhigende Disposition, aber Kirche ist Trägerin weithin sichtbarer Ziele, sie lehrt die inneren Zeichen, sie ist a priori das Prinzip der lebendig weiterquellenden Tradition und der Verbindung mit dem Ende. Und keine wie immer gestaltete Ständereihe kann dieses letzten Gliedes in dem ungeheuren Beziehungssystem zwischen dem Wir und dem Überhaupt, zwischen der luziferischen und der apokalyptischen Gemeinde entraten. Also Kirche, Heer und Kirche. Und was Bloch entwirft, das ist, ich zitiere, der innerliche Stille, alles Irrationale des Menschenlebens neu pointierte Wiederaufbau der Kirche als der Erziehungs- und metaphysisch zentralisierenden Heilsanstalt überhaupt. Zitat Ende. Also in dieser Kirche der politischen Mystik oder wie man moderner sagen könnte, der mystischen Demokratie, der Brüdergemeinde, da ist ein Modus gefunden, der Autonomisierungstendenz der modernen Gesellschaft Einhalt zu bieten. Ja, meine Damen und Herren, Kirche und Heer, beide Modelle, zwei Modelle aus der Radikalisierung der Krieger- und Prophetenfunktion hervorgegangen. Wenn Sie mal bei Freud nachgucken in der Massenpsychologie und Ich-Analyse, auch Anfang der 20er Jahre geschrieben von Freud, finden Sie ähnliche Gedanken, wo er auch Kirche und Heer diskutiert unter dem Gesichtspunkt, wie Massen in Form gebracht werden können. In Form gebracht werden. Ja, wir sehen, damit bin ich eigentlich am Ende jetzt des zweiten Abschnitts dieser Vorlesung, Radikale Krieger und Propheten. Das ist Halbzeit in diesem Semester und nächste Woche mache ich weiter mit dem Abschnitt 3, die Formlosigkeit der Moderne. Georg Lukács und Karl Schmidt, haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.